Prolog. Die Verankerung. Zu einer unbestimmten Zeit. Im Anfang war der Klang. Dann wieder nichts. Wie zuvor. Stille, Schweigen, Schwärze, Finsternis. Der, der den Klang vernommen hatte, horchte. Ob lange oder kurz, einen Moment oder eine Ewigkeit wusste er nicht, woher auch. Da war es wieder. Ein Geräusch? Ein Ton? Gar ein Ruf? Er hatte kein Wort dafür, keine Bezeichnung. Er kannte nicht einmal seinen eigenen Namen. Vielleicht war es ein Klopfen. Oder ein Pochen. Nein, zu diffus, zu sanft und undefiniert. Tropfen? Nein, auch nicht. Zu schwer dafür, zu massiv. Überhaupt, was waren Tropfen? Winzige Ballungen von Flüssigkeiten, fiel ihm ein. Manchmal schwebten sie in der Luft schwerelos. Meist fielen sie zu Boden von oben nach unten, immer in derselben Richtung, stetig, verlässlich. Das nannte man Regen. Sich Regen bringt Segen. Aber er konnte sich nicht rühren, nicht regen, nicht bewegen, nicht ohne etwas, das sich bewegen ließe. Pause. Dann, nachschwappend, nachhallend wie ein Echo. Keine einzelnen Tropfen. Mehr. Wasser. Er erinnerte sich an Wasser. Wasser war wichtig, lebenswichtig. Er hatte Durst gehabt und getrunken, gespürt, genossen, als sein Gaumen benetzt wurde. Welche Erleichterung! Welches Glück! Wie hieß das Gegenteil von Durst? Analog zu Hunger und Sattheit. Etwas traf auf eine große Menge Wasser, platschte auf die Oberfläche eines Meeres, versank darin, schmatzend, blubbernd. Immer leiser wurde der Klang. Zugleich entstanden Bilder. Sie vergingen sogleich, ehe er sie zu fassen, zu identifizieren vermochte. Nur Schatten blieben, Schemen. Eine Weite. Ein wogender, schäumender, gewellter Spiegel aus Wasser, endlos in alle Richtungen, von Horizont zu Horizont. Dazwischen, winzig, ein Schiff. Jemand brüllte: »Sturmwarnung! Anker setzen!« Auf einmal erkannte er den Klang. Er selbst war es, der den schweren, eisernen Anker ausgeworfen hatte, mit Schwung und aller Kraft. Ein wenig davon kehrte in ihn zurück. Aber es stimmte nicht. Bloß annähernd. War das Geräusch, der sirrende, schwirrende, schwingende, fast singende Ton, wenn etwas Schweres in eine Flüssigkeit plumpste? Jedoch bestand diese nicht aus Wasser, sondern aus Blei, Quecksilber oder Zinn? Silben, Wörter, Vokabeln, die ihm nichts sagten. Vielmehr erhaschte er eine gespenstisch ruckelnde, flackernd beschleunigte Abfolge früherer Szenen. Schwarz-weiß, nein, grau in grau, monochrom. Schlieren, Schnee, verschwommen, schwarz-grau-weißes Rauschen. Getöse, Gewitter, das Meer, der plötzlich aufgekommene Sturm, das Segelboot, das zu kentern drohte, die überbordende, salzige Gischt, der sintflutartige Regen. Gegen Wind und Wetter brüllte der Skipper Befehle: »Mastbaum arretieren, festschnallen!« Und gleich darauf: »Mann über Bord!« Wie man damals so sagte, traditionell. Obwohl es sich nicht um ein männliches Wesen handelte, sondern um eine Frau, seine Frau. Er dachte nicht nach, sprang hinterher, über die Reling, in das prasselnde, dröhnende, dunkle, von Blitzen zerfetzte Chaos. Das Wasser war kalt und nass und brannte in seinen Augen. Er sah kaum etwas, nur schlierige Formen, tastete herum, tauchte, schnappte nach Luft, tauchte erneut. Irgendwie bekam er die Liebste zu fassen, strampelte, zerrte sie mit sich nach oben. Zu spät. Man warf ihnen Schwimmreifen zu, verbunden mit Seilen und ein Sauerstoffgerät. Er drückte ihr, während sie beide von einem Traktorstrahl erfasst und eingeholt wurden, die Maske auf den Mund, den er so oft geküsst hatte. Jedoch zu spät. Sie war ertrunken. Zurück an Bord kam er mit einer Leiche in den Armen. Tragisch. Auf seltsame Weise freute ihn dieser Gedächtnisschub. Das Leid, so bitter es sich anfühlte, hatte eine klärende Wirkung. Er roch Kaffee. Oder bildete es sich zumindest ein. Damals, erinnerte er sich, war er übrig geblieben, allein voller Trauer, wie jetzt.